Hallo Carola.
Hallo Olaf.
Sag mal, wusstest du eigentlich, dass Private Equity, KI in der Steuerkanzlei und Investoren so dicht beieinander liegen?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich damit aber auch noch nicht so intensiv beschäftigen können.
Aber wir haben einen Gast hier, der sich da ganz intensiv mit beschäftigt hat. Und wir haben uns, glaube ich, mit dem Gast ganz intensiv beschäftigt. Und das ist zu einem ganz tollen Gespräch gekommen.
Stimmt, es ist sehr spannend, euch beiden zuzuhören. Ihr habt beide sehr viel Meinung und keine Angst davor, die zu äußern. Wirklich eine sehr gute Folge. Wer war unser Gast?
Götz Kümmerle. Und ich freue mich drauf. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ja, herzlich willkommen im Studio, Götz Kümmerle. Und ich möchte dich mal ganz kurz anteasern. Und dazu muss ich tatsächlich ein bisschen was ablesen. Denn du bist Kommunikationsberater und Branchenexperte für Steuer- und die Tax-Tech-Welt, der als Associate-Partner bei Nguyen Dong und Hossfelder mit Fokus auf Tax und Legal und Kommunikation für die Steuerbranche Community Builder, Mitherausgeber und Autor von Taxpunk. Habe ich irgendetwas vergessen?
Zwei Bücher habe ich auch noch geschrieben, eins mit Volker Römermann und das andere über KI in der Rechtsbranche, das heißt Don Quixote, also der Kampf gegen Windmühlen, wie sozusagen die Branchen sich so wehren gegen die Zukunft, und das zweite mit Michel Menk und Martin Grau, das heißt Ausgesteuert, das ist vor einer Weile schon erschienen. Und danke, dass du es vorgelesen hast, klares Zeichen an mich, ich muss mein LinkedIn-Profil überarbeiten, ist ja schrecklich. Sozusagen brauchen wir Fokussierung. Es zeigt irgendwie auch, wie schnelllebig die Zeit ist, weil ich würde es jetzt heute schon anders formulieren, was ich mache, aber das kommt man ja noch ein bisschen mit dazu.
Oder du kommst einfach irgendwann nochmal wieder und wir haben ein neues Profil für dich, das weiß ich noch nicht.
Mit Sicherheit.
Bevor wir uns ins Thema werfen, hätte ich noch eine etwas ketzerische Frage.
Klar.
Du bist der absolute Branchenexperte mit deiner Kommunikationsberatung für die Steuerbranche, Kommunikationskonzepte für Tax Professionals, alles drum und dran, noch Employer Branding, Positionierung. Alles, was die Branche wissen sollte, kann man von dir lernen. Wolltest du nie selber Steuerberater werden?
Nein, also erstens um Gottes Willen nicht. Zweitens, ich bin Islamkundler, also von der Herkunft her. Und bin eigentlich aus dem Headhunting ja dazugekommen. Also ich war jetzt über 10 Jahre lang Personalberater für die Branche. Und insofern, das ist eigentlich so meine Wurzel. Insofern interessiert, also jetzt super Experte ist, das würde ich gar nicht so schreiben, aber ich gucke eben aus einer Personalbrille und aus einer Veränderungsbrille vor allem auf die Branche. Und naja, durch KI sind wir da jetzt mittendrin in einer extremen Transformation. Und die zu beschreiben, die zu fassen, ist halt ultra sexy. Und das treibt mich so ein bisschen um und das mache ich. Und das ist irgendwie so ein bisschen der Kern. Aber selber Steuerberatung, nein, ich hasse Steuern. Ich prokrastiniere die selbst bis zum allerletzten Tag und mein Steuerberater muss mir 4 E-Mails schreiben. Und der hat mir bereits angedroht, falls ich jemals wieder selber buchen würde, legt er das Mandat nieder. Also
jetzt haben wir tatsächlich schon eine ganze Menge über dich erfahren, aber trotz alledem möchte ich dich ganz gerne noch einladen zu unserem Fußnotenspiel.
3 Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt 3 Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Das, was ich gerade schon gesagt habe, ich bin Islamkundler und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen das Interesse an Kommunikation, also verschiedene Welten zueinander zu bringen. Ich glaube, das ist so ein Blick, den die Branche gerade braucht. Also kommunizieren musst du ja immer, wenn jemand anders hier vor dir steht, und wir sind gerade so am Ende der Silos angelangt, wo du nicht nur darauf besinnen kannst, was du früher gemacht hast und es unangreifbar ist, sondern jetzt musst du mehr interagieren. Also ich bin Islamkundler. Außerdem bin ich noch Zigarren- und Autofan.
Welche Autos?
Alles, was schnell ist und Lärm macht.
Ah, okay. Hätte ja sein können, ne? Es gibt ja auch diese wunderbaren alten Limousinen und so, ne?
Ja, auch, aber genau.
Okay, dann lassen wir uns doch mal zu dem Thema gehen, zu dem wir dich heute eingeladen haben, denn du beobachtest schon länger die Entwicklung in der Branche. Das tun ja nicht alle so intensiv, und diese Wissenslücken möchten wir heute so ein bisschen schließen. die Entwicklung rund um Private Equity. Was passiert da gerade?
Ich fange mal ein bisschen historisch an, weil das erklärt vielleicht ein bisschen das letzte Jahr. Also Private Equity ist schon relativ lange in der Steuerbranche unterwegs. Das hat nur nie jemand bemerkt. Und dann gab es, glaube ich, im Januar 2025 mal einen Post von Roger Gothmann, Gründer von Texto, super Typ in Hamburg. Der mal geschrieben hat, ja, was wollt ihr denn mit Private Equity? Der ist doch schon längst, die sind doch schon längst da. Damals ging es um ETL. Und plötzlich lief dieses Thema wie eine Uhr. Und das heißt, es kam erstmal auf den Tisch. Was heißt Private Equity? Naja, ich habe im Grunde einen Investor in einer Berufsträgergesellschaft. Und das funktioniert über Auslandskonstruktionen in der Regel, also eine Luxemburger Gesellschaft zum Beispiel, kein Fremdbesitzverbot gilt und über EU natürlich Niederlassungsfreiheit und Handelsfreiheit konnte man dann einiges tun und einiges machen. Das erklärt jetzt nicht, warum das plötzlich so hochgekocht ist. Man könnte sagen, ja, war schon immer da und dümpelt halt so. Da gibt es mehrere Faktoren, die da mit reinspielen. Der eine Punkt ist natürlich, dass Private Equity immer neue Investitionsfelder braucht. Ihr hört das vielleicht, das ist eine Menge Geld im Umlauf und das muss ja auch irgendwo investiert werden. Also erstmal hast du da im Grunde den Druck, was Neues zu erschließen. Der zweite Punkt ist, dass die Steuerberatung einfach als extrem lukratives Investment Feld galt mit, sagen wir mal, hohen Hebeln, weil eben noch schlecht digitalisiert und schlecht ausgerichtet und sozusagen alles noch ein bisschen, sagen wir mal, sehr, ich komme aus dem Schwäbischen, ist halt zur Woche, ne? Also es immer sah einen großen Optimierungsbedarf. Das kommt zusammen. Und das hat natürlich naturgemäß auch die Kammer auf den Plan gerufen, auch völlig zu Recht, weil sie gesagt haben, okay, aber wir sind ja ein freier Beruf und wir sind an die Unabhängigkeit und als Organ der Steuerrechtspflege ja auch gesetzlich gebunden. Und da sehen wir auf jeden Fall schon mal, zumindest in der Theorie, einen Kollisionsbedarf oder eine Kollisionsmöglichkeit zwischen externen Investoren, die vielleicht auch Themen hineinbringen, Druck hineinbringen. Und da hat sich die Kammer und hat sich der Deutsche Steuerberaterverband eindeutig positioniert und das führte dann eben zu einem Änderungsentwurf zum Steuerberatungsgesetz. Der ist mehrfach beraten worden, jetzt ja gerade sozusagen in so einer Zombie-Mumien-Starre-Schwebe, weil der Bundesrat den Gesetzentwurf abgelehnt hat. Da war diese 1.000-Euro-Entlastung mit dabei. Wie es jetzt weitergeht, habe ich jetzt im Augenblick noch nicht gehört. Es ist so ein bisschen so eine unendliche Geschichte. Aber das ist so in a nutshell die Entwicklung.
Wie läuft das denn ab, wenn so jemand wenn eine Firma eine Kanzlei kauft? Was ist da ein typischer Ablauf? Muss man Besonderheiten wissen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir so gar nicht beantworten, weil, wie gesagt, ich gucke auf die Steuerszene, aber ich bin jetzt kein Steuerberater. Das heißt, ich war jetzt noch nie dabei bei so einer Akquise. Da gibt's auch nicht den einen Investor, sondern du hast ja ganz, ganz große Investoren, wie jetzt KKR zum Beispiel. Du hast aber auch kleine. Und du hast Leute aus dem Venture Capital mit hinein. Also da gibt's, so wie ich das gesehen habe von außen, keinen Standard, wie das vorgeht. Was man grundsätzlich im Grunde, aber was ich glaube, veritabel sagen kann, ist, von Interesse für Private Equity oder auch Venture Capital sind jetzt, sagen wir mal, nicht die Einzelkanzleien, wo der Inhaber 56 ist, alle Angestellten auch schon so etwas fortgeschritten und der hauptsächlich analog arbeitet. Da fehlt so ein bisschen der Hebel. Also was mache ich da und wie kann ich das dann so innovieren, dass im Endeffekt die Rendite stimmt? Das ist natürlich das Ziel bei Private Equity. Das wäre also falsch, das anders zu behaupten. Das heißt, es sind eher größere Kanzleien. Es sind Kanzleien, die ins Fahrwasser kommen. Es sind häufig auch Kanzleien mit Branchenfokus, das aber schon sehr lange. Also alles, was ich im Grunde standardisieren kann, wo ich den Effekt habe, da im Grunde Dinge ja zu normieren innerhalb der Prozesse, durchgehende Prozesse. Das wäre so ein bisschen ein Punkt, also erst ab einer bestimmten Größe, erst ab einer bestimmten Technologisierung. Und auch relevant ist natürlich, wenn Private Equity investiert ja nur. Also es wird ja nicht aufgekauft, das ist nicht so wie bei einer Nachfolge. Hm. Lieber Nachfolger, ich gebe dir meine Kanzlei, nehme den Koffer Geld und verschwinde. Das war ja früher so die Idee. Das stimmt auch für die Nachfolge nicht mehr, also da kann ich zum Beispiel einen ganz tollen Gesprächspartner empfehlen, Alexander Joost und Stefan Heinecke von der Joost AG, die machen Kanzleivermittlung und die sagen auch immer, das stimmt auch bei normalen Nachfolgen nicht mehr, da soll auch der Inhaber weiterarbeiten, weil auch da will man einen Übergang und das ist natürlich vor allem bei Private Equity der Fall, also da kannst du dich nachher nicht rausziehen. Das heißt, du musst weiterarbeiten, du kriegst Geld, klar, du kriegst den Investor, aber bist weiterhin im Boot. Ja, und dann gibt's da sehr unterschiedliche Formen, wie die agieren und da, also zumindest aus meiner Warte, aber wie gesagt, ich war jetzt noch nie live und vor Ort bei so einem Prozess dabei.
Was würdest du sagen? Du hast eben gesagt, also für Private Equity ist es natürlich interessant, weil Geld drängt auf den Markt, Geld möchte investiert werden, Geld möchte sich irgendwie vermehren. Das ist eben halt auch bei Geld nicht anders. Jetzt sind viele Kanzleien sind sehr profitabel. Das verstehe ich. Aber warum ist es für die Kanzlei selber interessant, Private Equity aufzunehmen? Weil zum einen hört man ja ganz selten, dass es ein Cashflow-Problem oder wirtschaftliche Not bei Kanzleien gibt. Und zum anderen wissen die Inhabenden ja auch, die wollen mir das Geld nicht schenken, die wollen was dafür und da entsteht eine gewisse Drucksituation. Warum soll das für Kanzleiverbünde, große Kanzleien interessant sein?
Das ist genau die Frage. Das ist ja exakt auch die Frage, die Bundessteuerberaterkammer stellt. Weil sie sagt, okay, Geld ist nicht das Problem. Und die meisten Steuerberater arbeiten ja schon effizient und da kommt ja auch Gewinn bei raus. Also insofern, warum brauche ich jetzt Geld? Warum sollte ich mir das aufnehmen? Das ist genau der Punkt an der Sache. Geld ist nicht das Problem. Was die Branche natürlich beschäftigt, ist, wie geht's weiter? Werde ich in Zukunft noch richtig aufgestellt sein? Werde ich allein oder in kleinen Verbünden überleben? Wie sieht die Technologisierung aus? Wohin geht es da? Und das verursacht natürlich schon eine riesen Unsicherheit. Man führt das in der Steuerbranche, man spürt das aber auch in der Rechtsbranche. Also das ist witzig, die Kassen klingeln ohne Ende und die Stimmung ist hier unten. Alle denken, oh Gott, ja, wie wird das wohl? Und da ist natürlich wahrscheinlich auch der Wunsch da, sich einem starken Partner anzuschließen. Das ist auch nachvollziehbar. Und da muss ich sagen, da habe ich auch so ein bisschen meine Perspektive auf das Thema gewandelt innerhalb des letzten Jahres. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, nur über die Finanzierungsseite spricht, ja, dann verstehe ich die Bundessteuerberaterkammer, ich verstehe auch die anderen Seiten, aber das geht eigentlich völlig zu kurz, weil das Problem der Branche ist nicht Geld, ist eigentlich auch nicht der Investor, das Problem der Branche ist die Transformation. Und da muss man sich halt ganz klar sagen, die Transformation erwischt mich, ob ich jetzt PE im Hintergrund habe oder nicht. Und was eine gefährliche Idee wäre, ist zu sagen, oh, ich nehme jetzt nur einen PE-Investor und der wird das schon für mich machen. Der wird mir schon sagen, wo es hingeht. Der wird mir schon sagen, wie ich technologisieren soll. Das ist eine gefährliche Geschichte. Und insofern hat dann diese Diskussion auch in der Folge, also ich gucke ja da so ein bisschen drauf, also es geht um Transformation. Transformation ist das Problem und das bedroht auch Unabhängigkeit und deswegen hatte ich mit Jörg Hossenfelder für Lündorf und Hossenfelder auch ein White Paper geschrieben im Herbst letzten Jahres, sozusagen, wo sind die Zukunft der Steuerbranche, wo sind eigentlich die Pain Points und das mal durchkonjugiert zum Thema Private Equity. Und das gab ein ganz differenziertes Bild der Lage, was man halt nicht einfach bloß mit, hey komm, ich nehme einen Investor an Bord, lösen kann und dem muss ich eigentlich die Branche immer noch stellen, nach wie vor.
Müssen denn die KMU, müssen die Mandanten damit rechnen, dass die Honorare sich ändern, dass die Beratung anders wird, wenn eine Kanzlei Investoren hat?
Ich denke nicht. Ich denke vor allem deshalb nicht, weil was ganz anderes viel schneller eingreift als Private Equity in die Richtung gehen könnte. Was viel schneller eingreifen wird, ist die Digitalisierung. Wir sind ja jetzt heute in der Situation, wo praktisch eine rechtliche Würdigung über KI schon möglich ist. Es wurde im letzten Jahr noch komplett bestritten. NWB Neo zum Beispiel ist ein Gutachten. Ist ein System, was Gutachten produzieren kann. Das heißt, das geht. Das geht auch wenn ihr auf Claude for Legal schaut, wenn ihr bei Tax.io guckt, was die gemacht haben, wie sie das gemacht haben, schon vor ein Dreiviertel Jahren das Steuerberaterexamen bestanden mit einer multiagentischen KI mit einem symbolischen Layer drin. Das heißt, das geht. Und wenn rechtliche Würdigung über KI geht, dann gehen auch automatisierte Buchungen. Weil dann, da muss ich ja entscheiden, ne? Muss ja zuordnen, für was, was geht das. Das heißt, wir sind so nah an der Automatisierung von Buchhaltung dran wie noch nie. Und das heißt, was viel schneller passieren wird, als dass ich einen Effekt über PE-Investoren jetzt auf die Fragen habe, ist auf mein Honorarmodell, ist, dass ich mein Honorarmodell anpassen muss aufgrund der Nutzung von Technologie.
Ja.
Das geht dann über die Vergütungsvereinbarung, die ja schon seit 10 Jahren im Fortschritt sind, aber bisher wurden Vergütungsvereinbarungen, da gab es jetzt eine schöne Studie von Format C dazu, eine Befragung, die werden noch gar nicht so richtig genutzt in der Branche, um strategisch das Pricing anzupassen. Und da kommt der Druck her, das heißt, alles was Deklaration ist, alles was Buchführung ist, das wird tendenziell sehr, sehr schnell in die Automatisierung gehen über technische Systeme. Dann wird man da preislich anpassen müssen, weil es einfach an der Wertschöpfung Richtung Tech-Stack geht. Und dann werde ich ganz schnell auch andere Beratungsmodelle brauchen. Was mache ich denn ansonsten, was mache ich denn darüber hinaus? Was ist jenseits dieses Silos? Weil natürlich, wenn ich eine Rechtsnorm erklärt kriege durch eine KI, ja gut, aber dann reicht es nicht mehr als Steuerberater, nur die Steuernorm zu erklären.
Ja.
Also ich muss das Unternehmen verstehen, ich muss da viel, viel näher ran. Und das sind die zentralen Effekte. Und die kommen. Und die kommen mit oder ohne PE. Und deswegen mag ich die Diskussion gar nicht mehr so richtig, weil sie führt voll an den zentralen Punkten der Branche vorbei. Wir diskutieren da tatsächlich über das falsche Thema. Und deswegen hat jetzt Textbank zum Beispiel auch mit der Bundessteuerberaterkammer ein Format aufgelegt, Role Models, um zu zeigen, wie Kanzleien die Transformation angehen, um da mal so ein bisschen die Blickrichtung wieder zu korrigieren, nicht nur über Ja oder Nein von PE zu sprechen, sondern über Transformation.
Ja, die ganzen technologischen Entwicklungen haben viele Überraschungen auf Lager. Wir können auch analoge Überraschungen. Hast du einen goldenen Umschlag von uns bekommen?
Ja, habe ich.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Cool, dann mache ich das mal, dann dreht sich das um. Alles klar. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ihr nicht wisst, was da steht, auch irgendeine fiese Frage erfinden, oder?
Ja, das stimmt. Das könnte ich so.
Sehr geil, sehr, sehr geil. Leider bin ich nicht spontan kreativ. Deswegen lese ich einfach vor. Frage geht an Olaf. Gibt es etwas, das dir an deinem Job besonders gut gefällt?
Ich liebe meinen Job. Also lass uns die Liste nicht so lang machen. Sag mir, was mir nicht gefällt oder sowas, dann sind wir schnell fertig. Also ich liebe meinen Job und ich glaube, ich hoffe jedenfalls, dass man das merkt. Du kannst in dieser Branche tatsächlich auch nur überstehen und mit Begeisterung dabei sein, wenn du die Branche als solches schon magst. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich bin von einem Steuerberater erzogen worden und meiner Mutter. Aber deswegen sind mir diese Eigenschaften und diese Eigenheiten von Steuerberatenden auch sehr gut bekannt und ich mag das einfach. Auch dieses Switchen zwischen ernsthaft und Spaß haben. Ich mag diese Reisen, die wir zwischendurch machen zu unseren Veranstaltungen und zu unseren Lehrgängen etc. Ich mag das Umfeld. Also nein, ich liebe meinen Job und ich kann mir Stand heute auch überhaupt nicht vorstellen, noch mal irgendetwas anderes zu machen. Der Job wird sich sicherlich auch verändern, aber da freue ich mich schon drauf. Denn ich bleib ja auch nicht ewig 30 und von daher ist alles gut.
Perfekt, super. Also für 30 wunderbar. Also das ist genau das ist Club der 30-Jährigen. Das ist total, total cool. Aber wie erlebt ihr es denn? Also ich habe sozusagen was mich wirklich umtreibt so als zentraler Punkt ist jetzt nicht PE, sondern ist eigentlich die Statistik. Also auf zwei Steuerberater jenseits von 56 kommt einer unter 40 und unter 30 sind es noch 2,6%. Das heißt, wenn die Art und Weise zu arbeiten sich nicht innerhalb der letzten 10 Jahre radikal verändert, also technologisiert wird, und zwar so, dass ich mit ganz, ganz, ganz viel weniger Steuerberatern das leisten kann, was aus heute schon geleistet wird, dann ist alles Makulatur, was wir da diskutieren. Weil wenn Steuerberatung nicht mehr in der Fläche verfügbar ist, Gerade für KMUs, das, was ihr macht, nicht mehr erreichbar ist, für Solo-Selbstständige wie mich nicht mehr erreichbar ist. Naja, ist dann eine Vorbehaltsaufgabe, sind die dann überhaupt noch zu halten? Ne? Also wenn ich mir Vorbehaltsaufgaben vorbehalte, dann muss ich sie ja auch machen können. Und wenn das nachher nur für die High-Net-Worth-Individuals geht oder für Großunternehmen, ist das dann überhaupt noch ein Beruf, mit der schützenswert ist? Also Stellung, Organ der Steuerrechtspflege impliziert ja auch so einen gesellschaftlichen Impact. Ich meine, und das ist das, was mich so richtig gewaltig umtreibt. Was meint ihr dazu?
Ja, also man muss das mal folgendermaßen sehen, finde ich. Also zunächst einmal hat die Steuerberaterschaft Veränderungen schon immer mitgenommen. In der gewohnten, langsamen und bedächtigen Art. Also ein Schnellschuss, egal in welche Richtung, wohin, war noch nie deren Thema. Dann ist es so, meines Erachtens nach, dass es in der Vergangenheit auch keinen wirtschaftlichen Druck gab, um irgendwo großartig zu verändern. Wir haben das in der Anfangszeit, haben wir gesagt, hey, pass auf, um wirtschaftlich klarzukommen und am Ball zu bleiben, kannst du dich in Richtung Digitalisierung bewegen, etc. Die Steuerberatenden sind ja nicht träge oder langsam. Sie sind sich einfach nur einer sehr, sehr großen Verantwortung bewusst und neigen dazu, im Vorfeld lieber einen Fehler zu vermeiden und deswegen sich nicht für etwas zu entscheiden, als irgendwo reinzulaufen und zu sagen, ah, lass uns das mal probieren. Diese Try-and-Error-Mentalität ist den Steuerberatenden nicht zu eigen. Ich glaube auch, dass weiterhin diese Veränderung in der Steuerberaterbranche Fuß fassen wird. Und ich sehe momentan noch nicht die Notwendigkeit. Allerdings, ich bin weder Steuerberater noch bin ich irgendwie bei dieser Transformation Private Equity helfen kann. Denn dazu kommen wir gleich noch. Ich habe da eine Frage zu vorbereitet. Private Equity schießt kein Geld irgendwo rein, um Leuten zu helfen. Die schießen das da rein, um Geld zu verdienen. Und wer die Musik bezahlt, bestimmt, was gespielt wird. Und da muss ich dann jetzt auch mal fragen, ist dann auch den KMUs geholfen, wenn das Ganze dann irgendwo fremdgesteuert wird? Die Frage können wir hier heute nicht beantworten, aber das sind für mich so Sachen, wo ich sage, da kann man schon noch mal genau drauf gucken. Also ja, die Beraterbranche wird älter und ich glaube, dass die Verbände auch das ein oder andere tun, um den Nachwuchs zu generieren. Auch das wahrscheinlich nicht immer mit der notwendigen, vielleicht auch nicht mit der gewünschten Geschwindigkeit. Man muss immer bedenken, dass da natürlich auch viel Standesbewahrung mit bei ist, aber ich empfinde das nicht ausschließlich als negativ, sondern ich glaube, dass das Steuersystem zwar kompliziert ist, aber die Steuerberatung doch schon einen großen Beitrag leistet, um das Ganze noch überschaubar zu machen. Und solche Dinge wie Systemrelevanz oder sowas, die haben sie sicher nicht beim Pokern verdient, sondern die sind dann tatsächlich festgestellt worden. Und ich glaube, dass das auch für den ein oder anderen Kleinstunternehmer wirklich gut für die Pandemie war, dass da eben halt mit Bedacht und Maß und Mitte vorgegangen wird und sich jetzt nicht einfach blind irgendwelche Entscheidungen getroffen werden.
Aber ist nicht genau das die Gefahr? Also ist nicht genau das der entscheidende Punkt, der gefährlich werden kann, weil ja, sind wir uns völlig einig, Steuerberater verdienen gutes Geld, es läuft alles, die müssen nicht. Also es gibt Stand heute keinerlei wirtschaftlichen Druck, entweder PE zu nehmen oder überhaupt in eine Transformation einzutreten. Aber ist das nicht genau die Gefahr? Denn wenn ich mir überlege, wenn bis 2030 die E-Rechnung zum Beispiel richtig umgesetzt werden wird, dann habe ich auch bei den KMUs, dann habe ich auch bei den Solo-Selbstständigen eine andere Situation. Wenn im Grunde vertikal sämtliche Prozesse einer Steuerkanzlei über Tech-Stack abbildbar sind, und genau die Entwicklung, die sehen wir schon. Wir sehen bei Wolters Kluwer im Rechtsbereich, die haben Libra jetzt kombiniert mit einer Prozesslösung, ich glaube Coleos heißt die, wo im Grunde das schon gemacht wird. Wismar macht was ganz Ähnliches mit Tax.io und Melia. Also dass wir wirklich dahin laufen, dass die Wertschöpfung sukzessive fliegt. Und zwar in dem zentralen Bereich, alles, was mit Compliance und Deklaration und Buchführung zu tun hat, hin zu Tax-Tech. Jo, wenn ich dann aber erst reagiere, wenn 2030 die Situation gedreht hat, was mache ich dann? Bin ich dann nicht plötzlich weg vom Markt geschnippt, weil ich mich nicht rechtzeitig vorbereitet habe? Also wird diese, sagen wir mal, gutmütige Trägheit, das, was du gerade als positiv beschrieben hast, wird das nicht zum Bumerang, wenn Entwicklung in einem zentralen Geschäftsfeld und bei meisten Kanzleien oder gerade den kleineren ist eben das, was ich beschrieben habe, 70% der Einnahmen circa, da gibt es ja ein paar Studien zu, wird es dann jetzt ein Bumerang, weil ich kann mich ja nicht plötzlich auf KI-basierte Dienstleistungen umstellen, zack, bumm, und was Neues erfinden, da brauche ich ja ein paar Jahre Zeit in der Entwicklung dazu. Und deswegen würde ich sagen, ja, du beschreibst das vollkommen richtig, aber ich sehe genau das, was du beschrieben hast, als ziemliche Gefahr für die Branche.
Die Gefahr, die ich ehrlich gesagt noch für viel größer halte, ist, Investoren neigen dazu, Gewinne machen zu wollen. Bei Gewinne steigt entweder der Preis oder sinkt die Qualität. Das ist häufig der Fall. Was passiert, wenn diese Investoren dann irgendwann wieder die Schnauze voll haben von Steuerkanzleien und ziehen das ganze Kapital ab? Hinterlassen die dann nicht gegebenenfalls ein Brachland, was die Situation am Steuerberatermarkt noch viel schlimmer machen würde, wenn sie heute als schlimm zu bezeichnen ist? Ich meine, wir sind da etwas unterschiedlicher Auffassung, das ist ja nicht so schlimm. Ich bin ja froh, wenn wir hier mal kontrovers diskutieren können. Aber dieses Kapital wieder rausziehen und sich dann auf die nächste Branche stürzen und dann hinterher wirklich so ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen, das könnte dem ganzen Thema dann noch viel mehr schaden. Und deswegen bin ich der Ansicht, man sollte das wirklich sehr, sehr genau beobachten. Vielleicht muss man das eine, wenn man das zulässt, vielleicht muss man das eine oder andere regulieren. Aber jetzt blind sagen, ihr könnt alle eure Kohle da reinschmeißen. Es wird was gemacht, was die Leute sagen, die das Geld geben. Und anschließend, ach, das war gut. Und jetzt haben wir wieder so einen kleinen Gap nach unten und ziehen die Kohle wieder raus. Was passiert dann? Und das lässt sich eben halt nicht abschätzen. Und dafür sind Steuerberatende und die dafür verantwortlich sind, auch zu vorsichtig. Und das kann ich nachvollziehen. Das ist ja das, was ich sage. Ich kann mit dieser Vorsicht relativ gut umgehen.
Aber ihr wart doch auch die letzten Male dabei, wo es hieß, das geht daneben, das ist furchtbar, das klappt nie, das werden wir nie hinkriegen. Und ihr habt dann gesehen, was passiert. Man kriegt es am Ende doch hin. Es gibt Vorreiter, es gibt Meinungsführer, es gibt Leute, die nicht mithalten können. Guckt euch doch mal an, was bei der Pandemie passiert ist. Das konnte ja kein Mensch planen. Ja, was ist daraus geworden? Ein riesiger digitaler Wandel. Perfekte Vorbereitung für die KI-Revolution. Vielleicht bin ich naiv idealistisch, aber am Ende geht es doch für die meisten, die sich Mühe geben wollen, gut aus, oder?
Ja, perfekte Vorbereitung ist ein großes Wort, aber es hat der Branche sicherlich geholfen, diesen Schubs zu bekommen. Ja, ja.
Was passiert? Naja,
es gibt halt auch andere Beispiele. Also ein guter Freund von mir, der war in den 80ern oder Ende der 80er, war der Letzte, der noch Schriftsetzer und die Lehre als Schriftsetzer gemacht hat. 2 Jahre später gab es den Beruf schon gar nicht mehr. Na, dann haben wir nur noch DTP-Designer gehabt, weil der Beruf des Schriftsetzers war weg. Also es gibt tatsächlich Berufe, oder die durch eine technische Revolution sehr, sehr, sehr schnell sich radikal verändert haben. Anderes Beispiel, anderer Klassenkamerad von mir, der hat noch Automechaniker gelernt 1996. Ja, super, den Beruf gibt's auch nicht mehr, das nennt sich jetzt Mechatroniker. Völlig andere Basis, völlig andere Geschichte. Das heißt, also da würde ich mal ein bisschen davor warnen. Also wenn es um Technologie geht, gibt's auch ganz andere Beispiele.
Ja, Kodak zum Beispiel, die jahrelang für Fotofilme weltberühmt waren und einfach den Digitalisierungsübergang vollkommen verschlafen haben. Von Kodak hörst du heute nur noch im Museum oder in irgendwelchen Liebhabergeschäften. Natürlich gibt es das.
Aber der Wandel hat erfolgreich stattgefunden und es gibt immer Sieger und Verlierer. Götz, was würdest du denn sagen, wo steht die Branche in 5 bis 10 Jahren? Man stellt ja immer diese Frage, wo siehst du das in 5 Jahren? Das kann man ja gar nicht mehr machen heute, oder?
Nee, also um Gottes Willen, also ich würde noch nicht mal sagen können, was in einem Jahr passiert. Ich kann dir nur sagen, wo die Bruchlinien sein werden und wo die Branche in 10 Jahren steht, keine Ahnung, ob sie überhaupt noch existiert. Das hängt ja mal wirklich stark davon ab, was wir jetzt tun und wo wir uns darauf, welche Diskussionen wir führen. Und vielleicht nur ein Hinweis noch zu den Investoren. Was Geld aber immer tut, ist, das ist ein schönes Zitat von Michel Menk, ich sich seinen Weg suchen, wie Wasser. Und in dem Fall ist es auch ziemlich easy, wo dann PE hingeht, nämlich in die Tax Technology, die im Augenblick zero reguliert ist. Und insofern haben wir dann ziemlich schnell das nächste Thema am Start, nämlich inwieweit bin ich noch unabhängig, wenn ich vor allem Technologielösungen einsetze und wenn die dann durch PE kommen. Das wird sozusagen das nächste Thema sein. Also wir werden PE nicht los. Also dafür würde ich wirklich warnen, zu sagen, hey, auch wenn das jetzt so alles kommt, alles fein. Aber das Thema haben wir mit der Technologie dann übermorgen wieder. Und ich denke, die Branche muss und wird sich radikal wandeln, extrem. Das sehen wir. Es gibt ein wunderbares Buch von 2015 von Richard Süskind, Future of Profession, der beschreibt es schon, dass Wissensberufe radikal sich wandeln werden, weil sie halt angreifbar werden durch KI in ihrer traditionellen Verfasstheit. Also nur noch der Silo zu sagen, ich lege eine Steuernorm aus, ich gucke nur auf mein Silo und ich antworte nur aus diesem Silo heraus. Das, denke ich, wird keine Zukunft haben. Was Zukunft haben wird, sind alle Formen von Interaktionen. Ist der externe CFO, der Financial Consigliere, gerade für KMUs, weil das haben die in der Regel nicht. Also mehr näher an den Mandanten ran, mehr Kommunikation damit, KI vor allem kreativ nutzen. Und wovor ich extrem warnen würde, ist, sich einzuigeln. Weil dann kann ich wirklich tatsächlich irgendwann überholt werden. Und mein Lieblingsbeispiel ist Nokia. Nicht wegen dem iPhone, was dann so geil war. Ja, das ist, wird ja immer so als Parabel so beschrieben. Nein, für mich ist der entscheidende Kniff an der Metapher ein anderer. Die Nokia-Ingenieure konnten sich nicht vorstellen, dass sozusagen das Telefonieren bei einem Telefon nachher irgendein Side-Effekt wird. Und genau das ist passiert. Und genau da stehen wir jetzt im Augenblick bei der Steuerberatung, weil es gibt eben ganz viele Steuerberater, die sich nicht vorstellen können, dass Buchführung und Deklaration, das Compliance, irgendwann mal ein Side-Aspekt der Steuerberatung sein wird. Und das ist das, worum es im Grunde geht. Was wird die Branche in Zukunft tun? Und da sehe ich noch viel zu wenig Diskussion. Und da bin ich nicht so ganz nur optimistisch, sondern da denke ich, hey, da müssen wir uns wirklich anstrengen und noch krasser in die Diskussion gehen. Und zwar völlig egal, ob mit oder ohne PE, weil das erwischt die Branche sowieso.
Ich finde das auch in Ordnung, wenn Fragen offen bleiben. Wir müssen auch nicht alles zu Ende diskutieren. Wir kriegen es heute auch nicht gelöst. Und weil wir im Spätherbst unserer Folge angekommen sind, würde ich dir ganz gerne noch eine letzte Frage stellen. Vielleicht kannst du die ziemlich knackig beantworten. Du sagtest PE eher für große Kanzleien, Kanzleikonglomerate etc. Für die einzelnen und kleinen Kanzleien ja nicht so wahnsinnig spannend. Davon gibt es aber ganz, ganz viele. Mhm. Werden wir dann so etwas wie eine Zweiklassensteuerberatung haben oder teilt sich das Ganze dann doch auf die einen für die Siemens und Volkswagen dieser Welt und die anderen für Oma Ernas Deko-Shop um die Ecke?
Also da muss man halt, da gucke ich, wie gesagt, ich bin ja vor allem ein KI-Experte. KI ist eine perfekte Möglichkeit für kleine Kanzleien, sich radikal zu skalieren. Du kannst dir Twins erstellen, Knowledge Twins. Du kannst gerade als kleine Kanzlei Themen durchdiskutieren. Auch wenn du im Grunde eine Anbindung an diese großen Datenbanken hast, an Beck, an NWB und vor allem auch an Otto Schmidt. Und dann kannst du tatsächlich...
Oder an Haufe.
Natürlich, Haufe, yeah. Werbungspart mal raus. Aber unabhängig davon, das ist genau der Punkt, um den es geht. Du kannst dich skalieren, du kannst dich wirklich wie so ein Katalysator nach oben schießen, gerade als kleine Kanzlei. Und deine Steuerfachangestellten, die müssen in Zukunft nicht buchen, die können ja solche KI-Systeme bedienen. Das heißt, die kannst du ausbilden und darauf will ich raus. Wenn du das richtig nutzt und richtig machst, dann muss es das, was du beschrieben hast, Olaf, muss es nicht zu einer Zweiklassengesellschaft kommen. Das ist eine reale Gefahr, die du beschreibst, wenn wir nicht agieren, aber wenn wir KI wirklich nutzen, dann ist das eine immense Chance, nicht einmal so für die ganz Großen. Ja, aber für die Mittleren und für die Kleinen.
Okay.
Spannend, wirklich spannend. Schade, dass uns jetzt die Zeit davonläuft, aber jede Podcast-Folge kommt mal zu Ende. Ich bin übrigens der Meinung, dass wir in dieser Konstellation ganz viele Gäste haben, die genau diese schwierigen Themen bereits schon lange diskutieren. Also gerne mal reinhören. Uns kann man auf YouTube sehen, auf Spotify hören. Wir freuen uns über Abonnenten, über Likes und über Feedback auf dem LinkedIn-Kanal von Lexware Kanzlei, wo man uns auch Fragen stellen kann oder andere Gäste vorschlagen kann. Vielen herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, lieber Götz. Und ich denke, wir sehen uns bestimmt mal wieder, ne?
Ja, sehr gerne. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für diese Megatasse. Vielen Dank.
Tschüss.
Sehr gerne. Danke, Götz. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Let's Talk About Tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.